So, guten Morgen, liebe Geschwister. Als erstes darf ich Grüße weitergeben, wie es der Tobias schon gesagt hat. Die Bibeltage in Neudorf durften gestern beginnen und ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Neudorf. Ja, wenn wir diese Verse betrachten, liebe Geschwister, dann erkennen wir, was ist denn der Plan und die Zielsetzung Gottes für unsere gegenwärtige Phase der großen Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters und seines Christus. Es ist ja so entscheidend wichtig, dass wir den besonderen Kairos erkennen, in dem wir leben, der einzigartig ist im Heilsplan, in der Heilsgeschichte unseres Gottes. Dieses Verhältnis, in dem wir zu unserem Herrn Jesus Christus heute stehen dürfen, gab es vorher noch gar nie in der Schrift, liebe Geschwister. Und dieses Verhältnis, das wir zu unserem Herrn haben dürfen, stellt quasi den Zustand der Vollkommenheit dar, der Vollendung. An uns stellt unser himmlischer Vater modellhaft dar, was einmal die ganze Schöpfung in der Vollendung erleben darf. In 1. Korinther 10, Vers 11 lesen wir, dass auf uns die Enden der Zeitalter gekommen sind. Also das, was am Ende einmal alle erleben dürfen, das darf bei uns heute schon Wirklichkeit, Realität sein. Wir haben gehört in Epheser 4, Vers 12 von der Auferbauung des Leibes Christi. Und wir haben in Vers 15 gelesen, hören dürfen, wer Christus für uns ist, nämlich unser Haupt, liebe Geschwister. Das ist also dieser ganz besondere Charakter in diesem Haushalt, in dem wir leben, in diesem Haushalt der Leibesgemeinde. Er das Haupt und wir die Glieder. So dürfen wir doch diese besondere Zeit, unser einzigartiges Verhältnis, das wir zu Christus haben dürfen, beschreiben. Und jetzt haben wir gesehen, der ganze Textabschnitt, den wir gelesen haben, ist gekennzeichnet von Wachstum. Es geht um Wachstum. Wir haben in Vers 13 von dem erwachsenen Mann gelesen, von dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus und dann abschließend Vers 15, lasst uns diese freudige Aufforderung, Ermutigung, Ermahnung, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Darum geht es also noch. Geht es also heute im noch laufenden Gemeindehaushalt, dass diese Gemeinde wächst und vollendet wird auf den bald kommenden Tag unseres Herrn Jesus, wenn er aus den Himmeln erscheinen wird und uns die Glieder seines Leibes in der Entrückung zu sich rufen wird. Ja, und Gemeindewachstum, dieses Wort ist ja ein sehr bekanntes Wort, ein Wort, das sehr viel verwendet wird. Und es ist gewaltig, wie viel Zeit, Kraft, Geld und Energie durch verschiedenste Werke, Gemeinden in Mission und Evangelisation investieren. Und nicht, dass ich hier missverstanden werde. Es ist wunderbar, wenn missioniert, wenn evangelisiert wird, wenn der Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott, laut erklingen darf. Das ist gar keine Frage. Und gleichzeitig müssen wir unbedingt beachten, liebe Geschwister, wenn ein Mensch gläubig werden durfte, dann ist er ja keineswegs am Ziel seiner Bestimmung, als ob er nun fertig ist, sondern da geht es ja erst los, liebe Geschwister. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Und es ist auch nicht Gottes Absicht in diesem Haushalt, dass möglichst viele Menschen gläubig werden, sondern vielmehr geht es unserem himmlischen Vater heute darum, dass dieser Leib seines Sohnes, der Leib des Christus, herausgerufen und zubereitet wird auf das Werk des Dienstes. So haben wir es gelesen, das Werk des Dienstes. Wir kommen ganz zum Schluss noch darauf kurz zu sprechen. Ja, wenn wir also die Briefe des Apostels Paulus lesen, dann erkennen wir, paulinisches Gemeindewachstumsverständnis hat immer die Auferbauung dieser einzigartigen Heilskörperschaft zum Gegenstand. Dazu gehört freilich die Herausrufung der einzelnen Glieder, ganz klar, doch sonderlich das Wachstum und die Zubereitung der Glieder. Und es bewegt mich immer zutiefst, wenn ich diesen Bericht lesen darf aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus noch einmal die Ältesten, ja, von Ephesus herüberruft an den Bootssteg von Milet vor seiner Abreise Richtung Jerusalem. Und dann ermahnt er sie, darum wachet und gedenket. Und jetzt kommt's, liebe Geschwister, und da sehen wir, was Gemeindewachstum bei Paulus bedeutet. Dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Da bekommen wir einen Eindruck davon, von diesem Hirtendienst, diesem aufopfernden Dienst des Paulus für die Geschwister. Und so wollen wir heute Morgen eben nicht auf das quantitative Gemeindewachstum den Schwerpunkt legen, sondern vielmehr auf das qualitative Wachstum der Gemeinde. Und bevor wir unsere 4 Stücke aus unserem Text betrachten wollen, wollen wir uns zuerst einmal die Frage stellen, wer ist denn überhaupt ein Glied am Leibe des Christus? Wer ist denn überhaupt gläubig? Wer gehört denn da überhaupt dazu? Und wir finden da in den Briefen des Paulus ganz klare Aussagen, was für die Gläubigen der Jetztzeit gilt, beziehungsweise wie die Gläubigen der Jetztzeit beschrieben werden. Und es ist so wichtig, dass wir diese Aussagen präsent haben und wir in der Schrift fest verwurzelt sind angesichts aller möglichen Meinungen und Behauptungen, die uns heute begegnen. Ja, wir wollen dazu aus Epheser 1, die Verse 13 und 14 miteinander lesen, wo uns 3 Stufen genannt werden, wie heute im Gemeindehaushalt ein Mensch gläubig werden darf. Dort heißt es, erstens, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr zweitens, füge ich hinzu, geglaubt habt, und jetzt kommt der 3. Punkt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand oder Angeld unseres Losteils ist für die Freilösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Die Stelle ist so wesentlich, liebe Geschwister, weil sie zeigt uns, wie kommt denn heute im Gemeindehaushalt ein Mensch zum Glauben. Im Epheserbrief, wie in allen Paulusbriefen, geht es um die Versammlung, welche sein Leib ist. So lesen wir das in Epheser 1, 23. Und diese Stelle aus Epheser 1, 13 und 14 zeigt uns in kurzer, prägnanter Weise, wie ein Mensch heute gläubig werden darf und die Gewissheit bekommen darf, jawohl, ich darf zum Herrn gehören, ich darf ein Glied am Leibe des Christus sein. Wir erinnern uns, in Epheser 1, Vers 4 lesen wir, dass die Gemeinde vor Grundlegung der Welt erwählt wurde. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9 lesen wir, dass uns bereits vor äonischen Zeiten Gnade gegeben wurde. Und jetzt in unseren Versen, Epheser 1, 13 und 14, lesen wir, wie das, was unser himmlischer Vater schon vor aller Zeit in seinem Christus beschlossen hat, wie er das persönlich erleben darf. Das erste ist das Hören des Wortes der Wahrheit. Deswegen kommen wir zusammen unter einer Wortverkündigung. Deswegen verkündigen wir das Wort in Bibeltagen, in Bibelkonferenzen. Es gibt keinen anderen Weg, liebe Geschwister. Menschen können durch eine Krankheit oder durch eine Lebenskrise, durch den Tod eines nahestehenden Menschen, durch besondere Lebensumstände fragend werden und offen werden für das Wort, ohne Zweifel. Doch gläubig werden kann ein Mensch ausschließlich durch das Hören des Wortes Gottes, dass er eben selbst im Wort Gottes liest oder eben in eine Verkündigung kommt, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Mir ist da immer die Lydia vor Augen, diese wunderschöne Geschichte, wo uns beschrieben wird, wie es bei ihr gegangen ist. Und was ging dem voraus? Paulus und Silas, ja, sie bekommen während der 2. Missionsreise den Ruf nach Europa, liebe Geschwister, ganz gewaltig. Wir wissen, Paulus sieht in der Nacht ein Gesicht und da sieht er diesen mazedonischen Mann, der ihm zuruft, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und liebe Geschwister, mir kommen schier die Tränen, wenn ich da mich beschäftige, wenn wir uns ja, das vor Augen stellen. Komm herüber und hilf uns. In Europa, liebe Geschwister, ging das Licht an. Das Evangelium kommt nach Europa, wohl ums Jahr 53 nach Christus. Was war das für eine Stunde, liebe Geschwister? Gott hat Europa gnädig angesehen und uns das Evangelium, die Botschaft des Heils und der Rettung in Jesus Christus geschenkt. Komm herüber und hilf uns. Und wenn wir weiterdenken, was ist geschehen in Europa? Denken wir an unser deutsches Land, Volk und Vaterland. Gott hat unserem Land einen Martin Luther und die Reformation geschenkt. Was durfte dieser Mann auf den Leuchter stellen? Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Christus allein. Gewaltig. Wunderbar. Und wenn wir dann weiterdenken, woher wir kommen, Ende ja, 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, Böhmerle, Ströder dürfen die Botschaft der Gemeinde auf den Leuchter stellen. Ganz gewaltig. Oder dann die Zeit nach dem Krieg, gewaltige Erweckungen in Deutschland und dann auch hier in Neudorf. Gewaltig. Gewaltiges durften wir erleben. Das ist wirklich, was Gott geschenkt hat. Ja, in Europa, in unserem Land, ganz gewaltig. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und heute, liebe Geschwister, puh, heute wird es dunkel in Europa, haben wir den Eindruck. Es wird immer dunkler. Die letzten Reste von Respekt gegenüber dem Schöpfer, die letzten Reste von Gottesfurcht werden ausgefegt. Millionenfacher Kindermord im Mutterleib, Ehe für alle, Genderwahnsinn und was man noch nennen mag, liebe Geschwister, Islamisierung damit verbunden, ein erneutes Aufflammen des Antisemitismus und ganz neu, ganz aktuell, eine neue Religion, der Klimaschutz. Liebe Geschwister, wir könnten gerade weitermachen, aber wir erkennen, wie einfach ja, Europa, was so eine Blüte erleben durfte, auch durch das Evangelium, es sägt seinen Ast ab und wir haben den Eindruck, dass ja wirklich in Europa es immer dunkler wird. Und wir wissen ja auch aus der Schrift, liebe Geschwister, wir müssen es einfach so sehen, die Verlagerung der Weltwirtschaft und des ganzen Zentrums des Finanzwesens, des Wirtschaftswesens, muss ja in den Mittleren und Nahen Osten ja erfolgen. Diese Verlagerung, wenn wir denken, Israel muss groß werden, Babel muss gebaut werden, dort spielt eigentlich in Zukunft ja die Musik. Und wenn wir nur schon jetzt denken, welche riesigen Städte da geplant sind, gebaut zu werden. Also wir sehen, Gewaltiges war damals geschehen und da kommt eben jetzt Paulus mit Silas nach Europa. Und dann predigen sie dort das Wort in Philippi zu den Frauen, die dort am Fluss zum Gebet zusammengekommen waren. Und dann heißt es da so wunderbar in Apostelgeschichte 16, 14, und ein gewisses Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Sie hörte zu, liebe Geschwister. So begann es. Ihr habt gehört das Wort der Wahrheit, Epheser 1. Und unter dem Hören des Wortes darf dieses Wunder geschehen, liebe Geschwister, was kein Mensch machen kann, kein Prediger, kein Verkündiger. Dann darf das geschehen, was wir lesen durften, deren Herz der Herr auftat. Dann darf dieses wunderbare Ereignis geschehen, dass der helle Lichtglanz des Evangeliums in ein Menschenherz hineinleuchten darf, er überführt wird und er glauben darf, er Glauben geschenkt bekommt, diesem Herrn Jesus Christus vertrauen darf. Ihr habt geglaubt, so haben wir es in Epheser 1, 13 gelesen. Das bedeutet, dass ein Mensch sein Leben diesem Herrn anvertraut, die Herrschaft über sein Leben diesem Herrn übergibt. Und was geschieht dann, liebe Geschwister? Dann kommt das Dritte. Jeder, der hört und glaubt, darf die Versiegelung mit dem Heiligen Geist erleben. Und ganz wichtig, wer versiegelt, liebe Geschwister? Nach 2. Korinther 1, 22 als Parallele möchte ich nennen, es ist Gott selbst, der diese Versiegelung durchführt. Hören, glauben, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, das ist der Weg, wie ein Mensch im Gemeindehaushalt gläubig wird. Wir erkennen, die Wassertaufe, die auf der Ebene Israels heilsnotwendig ist, ist hier im Epheserbrief überhaupt gar kein Thema. Das müssen wir beachten. Freilich ließ sich die Lydia damals taufen, denn die Lydia war ja eine anbetende Proselytin. Welche Gott anbetete, haben wir gelesen. Und in Apostelgeschichte 13, 43 finden wir diese Formulierung auch, anbetende Proselyten. Und wir befinden uns hier bei der Lydia freilich noch im Übergang von der Königreichslinie Israels zur Gemeindelinie. Aber, wie heißt es dann im 1. Korinther 12, Vers 13, jeder, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, ist in dem Geist hinein in den einen Leib getauft. Also wir müssen nichts an uns vollziehen lassen. Wir müssen auch nicht, liebe Geschwister, wohin gehen und uns die Hände auflegen lassen, um noch irgendwie eine besondere Segnung oder Versiegelung oder was auch immer zu erfahren. Nein, was gilt auf der Ebene der Gemeinde? Nicht mit Händen gemacht. Das ist mir wichtig, diese Formulierung. Kolosser 2, Vers 11, da schreibt Paulus: In ihm, dem Christus, wurden wir mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung beschnitten. Und dann lesen wir weiter in Kolosser 2, Vers 12. Wir wurden mit einer nicht mit Händen geschehenen Taufe getauft. Denn Gott selbst hat uns ja mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt. Und welche Taufe ist die Taufe, die eigentlich die wesentliche Taufe ist und die sich vollzieht, wenn ein Mensch gläubig wird? Liebe Geschwister, da wird das wirksam, was dort am Kreuz geschehen ist. Diese Taufe ist doch die alles entscheidende Taufe, wo unser Herr die ganze Schöpfung mit hineingenommen hat in seinen Tod. Ja, wenn ein Mensch gläubig werden darf, darf das wirksam werden, was vor bald 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha geschah. Da hat Gott unter unsere ganze alte Existenz einen Schlussstrich gezogen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit ihm begraben. Und was geschah bei denen, die gläubig werden durften? Wir sind mit ihm auferweckt. Wir sind mit ihm lebendig gemacht. Wir dürfen heute schon im Geist mitsitzen, mit ihm zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Alles nicht mit Händen gemacht, liebe Geschwister. Ja, wir finden bei Paulus noch viele andere Beschreibungen der Gläubigen der Jetztzeit. Ich möchte nur noch drei nennen, und es ist der Mühe wert, wie viele Aussagen wir in den Paulusbriefen finden, und es ist der Mühe wert, dies zu erforschen, diese Wesensmerkmale und Beschreibungen dafür, was es bedeutet, in Christo zu sein. Wir lesen in Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen wohnt. Und in 2. Korinther 5, 17 lesen wir das gewaltige Wort: Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, liebe Geschwister. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und abschließend möchte ich noch Römer 8, Vers 1 nennen, diesen Triumphruf des Paulus. Und mit dieser Botschaft können wir leben und können wir sterben, liebe Geschwister. Also ist jetzt keinerlei Verdammnis, kein Verdammungsurteil für die, welche in Christo Jesu sind. Das Verdammungs- und Todesurteil, das über jedem Menschen steht, weil nach Römer 3, 23 alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes ermangeln, das heißt nichts, aber auch gar nichts aufzuweisen haben, was vor Gott taugt, um in irgendeiner Weise Gerechtigkeit erwägen zu können. Liebe Geschwister, all das, das Verdammungsurteil, ist ja aufgehoben, keinerlei Verdammungsurteil für die, welche in Christo Jesu sind. Jawohl, unser Herr Jesus hat dort am Kreuz auf Golgatha für eine ganze Schöpfung und Welt sein Blut vergossen. Er hat das ganze Schöpfungsall losgekauft mit dem Preis seiner Seele, seines Blutes. Und indem er das getan hat, hat er die ganze Schöpfung mit hineingenommen in seinen Tod, damit in ihm, ja, das ganze All lebendig gemacht wird. Und das ist letztendlich das Werk des Dienstes, was einmal unsere Aufgabe sein wird. Wir haben es auch schon im Eingang vom Tobias gehört, da mit dabei zu sein, als seine Glieder, das ganze All herauszulösen aus dem Todeswesen. Durch was? Durch das Evangelium, die Frohbotschaft des Heils und der Rettung. Ja, und bei uns darf es heute schon so sein, wir dürfen Vergebung unserer Schuld erfahren. Gott macht uns durch das Blut seines Sohnes so gerecht, wie es gerechter gar nicht geht. Er schenkt uns einzig und allein aus Glauben seine eigene Gerechtigkeit. Ganz gewaltig. Und jetzt wollen wir uns mit den Wachstumszielen der Gemeinde beschäftigen, die uns hier in Epheser 4 genannt sind. Ich möchte sie einmal aufzählen. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen. Und jetzt kommen diese Ziele. Erstens zu der Einheit des Glaubens. Zweitens der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Drittens zu dem erwachsenen Manne. Viertens zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Das sind also die vier Wachstumsziele der Gemeinde. Und da ist es mir ganz wichtig, liebe Geschwister, wenn wir uns über das Wachstum der Gemeinde Gedanken machen, dann müssen wir festhalten, dass die Schrift keineswegs lehrt, dass wir einen Wachstumsprozess erleben müssen, um eine Stellung zu erreichen. Es ist also nicht so, dass wir alle jetzt eine Leitersprosse nach der anderen erklimmen, der andere ist schon weiter oben, der andere ist noch etwas weiter unten, um dann irgendwann einmal das Ziel zu erreichen, liebe Geschwister. Nein, es ist gerade umgekehrt. Wir sind als Glieder am Leibe des Christus in einer unantastbaren Stellung. Wir sind in Christo. Wir sind eine neue Schöpfung. Ganz gewaltig. Und was dürfen wir im Kolosserbrief lesen? Kolosser 2, 9 und 10. Denn in ihm, unserem Haupt Christus Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt kommt's. Und ihr seid vollendet. Hier finden wir das Wort Plero. Wir könnten auch sagen, ihr seid zur Fülle gebracht. Ihr seid vervollständigt in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Was ist das für eine Aussage, liebe Geschwister? Wir sind in unserem Herrn und Haupt heute schon zur Fülle gebracht, vollendet. Das ist unsere Stellung, die uns nichts und niemand rauben kann. Ja, wenn dem so ist, wie haben wir denn dann das zu verstehen, dass Paulus schreibt zur Vollendung der Heiligen? Ja, sind wir jetzt vollendet oder nicht? Wie müssen wir das verstehen? Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, lesen wir in Epheser 4, 11 und 12. Wenn wir uns die Bedeutung dieses Wortes Katartismus, das wir hier in Epheser 4, Vers 12 für Vollendung finden, zur Vollendung der Heiligen, wenn wir uns die Bedeutung dieses Wortes anschauen, dann wird, denke ich, klar, wie dieser Zusammenhang lautet zwischen unserer Stellung und unserem Zustand, wie wir das zu verstehen haben. Und in der Elberfelder Studienbibel habe ich dazu folgende wertvolle Erklärung gefunden. Da heißt es bezüglich der Verbform dieses Wortes, was bedeutet das? Es bedeutet, ich zitiere, in die angemessene Stellung bringen, zurechtbringen, wiederherstellen, wie zum Beispiel ein ausgerenktes Glied. Und da musste ich denken, das ist doch der Schlüssel, liebe Geschwister. Wir müssen als Glieder am Leibe des Christus eingerenkt werden. Wir müssen in unsere Position gebracht werden am Christusleib. Wir müssen das werden, was wir sind. Als solche, in deren Fleisch nichts Gutes wohnt, müssen wir uns zubereiten lassen für das Werk des Dienstes. Von Haus aus sind wir völlig untauglich, unpassend, unwürdig, leben wir völlig konträr zu unserer Berufung, von unserem Fleisch her. Und da müssen wir hineinwachsen in ihn, unseren Herrn, und uns einrenken lassen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns einrenkt, dass wir passend werden für das Werk des Dienstes, das natürlich hier schon beginnt, aber seine volle Erfüllung, das Wort hat, eben dann nach der Entrückung, wenn wir dabei sind, wirklich alle Verheißungen am Leibe des Sohnes zu erfüllen, mit dabei zu sein, alle Verheißungen zu erfüllen, die er von seinem Vater empfangen hat. Das erste Stück, liebe Geschwister, die Einheit des Glaubens. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Was ist die Einheit des Glaubens? Ja, sicherlich nicht das gemeinsame Aufsagen eines Glaubensbekenntnisses, das wir jetzt sagen, das sagen wir jetzt alle auf und jetzt ist das die Einheit des Glaubens. Nein, das kann man auswendig lernen, hersagen, ohne davon wesensmäßig erfasst zu werden. Nein, wenn wir hier lesen, bis wir alle hingelangen, dann erkennen wir, die Einheit des Glaubens ist also offensichtlich ein Wachstumsprozess. Und ich kann mich nur dann zu einem Ziel hin ausstrecken, wenn ich das Ziel kenne. Ich muss also wissen, was ist die Einheit des Glaubens. Und so müssen wir dorthin blicken, liebe Geschwister, wo uns die Einheit des Glaubens in der Schrift dargestellt wird. Die wird uns vorgestellt. Und liebe Geschwister, die Einheit des Glaubens, das ist doch das liebesmäßige Vertrauensverhältnis des Vaters, des Sohnes zum Vater. Wenn wir uns also den Urtypus von Vertrauen anschauen möchten, dann müssen wir dieses Vertrauen, diesen Glauben betrachten, den der Sohn zum Vater hat. Da war eine völlige Einheit des Glaubens, liebe Geschwister. Über der gesamten Existenz des Sohnes, seit seiner Zeugung aus dem Vater, bis in alle Ewigkeit steht dieses Ja, Vater, das der Sohn zum Vater gesprochen hat. Wir lesen ja in Epheser 3, Vers 11 von dem Vorsatz der Äonen der Zeitalter, den der Vater in Christo Jesu gefasst hat. Und Petrus darf uns in 1. Petrus 1, 19 und 20 schreiben, dass der Sohn schon vor Grundlegung der Welt als das Opferlamm ohne Fehl und Flecken zuvor erkannt wurde. Liebe Geschwister, dieses Ja, Vater, das der Sohn, unser Herr Jesus Christus, zu seinem Vater gesprochen hat, schon bevor es die Äonen gab, bevor es Sünde und Tod gab, ja, liebe Geschwister, da sehen wir doch diese Einheit des Glaubens. Der Vater hat, ich sag's mal in meinen Worten, den Sohn gefragt, lieber Sohn, bist du bereit für eine ganze Schöpfung und Welt, die fallen wird, die unter die Herrschaft des Todes und der Sünde geraten wird, bist du bereit für diese unsere Schöpfung, die wir aus Liebe ins Dasein stellen wollen, in den Tod zu gehen? Und der Sohn hat Ja gesagt. Sonst hätten der Vater und der Sohn doch niemals eine Schöpfung ins Dasein gerufen. Die Liebe kann niemals zwingen, sondern immer nur überwältigen, überführen, weshalb Gott niemals Geschöpfe im Sinne von Marionetten ohne Eigenwillen als Gegenüber haben wollte. Und so hat der Vater in seinem Sohn schon vor aller Zeit Sünde und Tod eingeplant, einkalkuliert, die Rechnung im Sohn aufgemacht für dieses gewaltige Unternehmen Schöpfung. Ja, wir lesen in Philipper 2, wie unser Herr es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern, wie heißt es da in Vers 7 und 8, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Das ist der Glaube unseres Herrn, liebe Geschwister. Wir wollen noch einige wenige Stellen betrachten, die uns diese Einheit des Glaubens, diese völlige Harmonie zwischen dem Sohn und dem Vater, dieses Liebens- und Vertrauensverhältnis aufleuchten lassen. Johannes 4, 34 sagt unser Herr zu seinen Jüngern, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Nur was der Vater wollte, wollte auch der Sohn. Nichts anderes wollte der Sohn als den Willen und den Auftrag des Vaters auszuführen. Und wir wissen, was war sein Auftrag, seine Seele, sein Leben, sich selbst zu geben für eine ganze Schöpfung und Welt dort am Kreuz auf Golgatha, um wirklich ja alles, was verloren gegangen war, zurückzukaufen. Und wir wissen, es geschah noch mehr, da hat der Vater alles mit hineingenommen in den Tod seines Sohnes, damit im Sohn alle lebendig gemacht werden. noch eine weitere Stelle, die uns diese Einheit des Glaubens zeigt. Johannes 5, 19 und 20a. Da antwortete Jesus den Juden und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Was für eine Liebesgemeinschaft, liebe Geschwister, zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn hatte nur eine Orientierung, den Vater. Und so dürfen wir jetzt schon erkennen, hingelangen zur Einheit des Glaubens, dass wir nur eine Orientierung haben, Christus, unser Herr und unser Haupt. Ja, abschließend zu diesem ersten Unterpunkt, die Einheit des Glaubens, eine Aussage aus dem Alten Testament, die der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt zitiert. Und bei der Vorbereitung musste ich denken, das ist für mich eigentlich die markanteste Stelle, die diese Einheit des Glaubens, dieses Vertrauens- und Liebesverhältnis zwischen Vater und Sohn zum Ausdruck bringt. Psalm 16, 10 und 11. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und Petrus erklärt ja dann in Apostelgeschichte 2, dass David hier prophetisch von der Auferstehung des Christus geredet hat. Und was muss das für unseren Herrn gewesen sein, als er nach 2. Korinther 5, 21 von Gott für uns zur Sünde gemacht wurde? Wir lesen Hebräer 5, Vers 7, da bekommen wir einen Eindruck, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen den, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Ja, unser Herr erschüttete seine Seele aus in den Scheol, nach Psalm 86, 13, in den untersten Scheol. Und wenn wir 2. Korinther 5, 19 lesen, dass Gott in Christo war, dann erkennen wir auch hier wieder diesen Einklang zwischen Vater und Sohn, wie wir es im Johannesevangelium lesen durften. Und jetzt lesen wir eben im Psalm 16 dieses Glaubenszeugnis des Sohnes. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Dieses Vertrauen hatte der Sohn zum Vater. Mein Vater, er wird mich aus der tiefsten Abgrundtiefe, aus dem tiefsten, untersten Scheol, er wird mich da herausholen und er wird mich aus den Toten auferwecken. Und zwar in einer Art und Weise, die es vor der Auferstehung Jesu noch gar nie gab. Es gab ja schon Totenauferweckungen, aber erst seit der Auferstehung Jesu, er ist der Erstgeborene aus den Toten, gilt das Wort aus Römer 6, Vers 9, der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Das konnte man von dem Töchterlein des Jairus zum Beispiel nicht sagen. Erst mit der leibhaftigen Auferstehung unseres Herrn in Unverweslichkeit und Unvergänglichkeit ist der Tod besiegt. Und da gehört beides dazu, beide Stücke, liebe Geschwister. Meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Das ist das erste Stück. Aber ganz wichtig, nicht nur die Seele kam aus dem Scheol, sondern das zweite kommt dazu, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Jetzt ist der Tod besiegt, liebe Geschwister. Als das Grab leer war, das leere Grab, ist der Sieg. Und so sind auch wir, wann erst am Ziel, liebe Geschwister? Keineswegs, wenn wir hier auf der Erde die Augen schließen. Niemals ist das Grab unser Ziel, sondern was ist unser Ziel? Das leere Grab, liebe Geschwister. Die Auferstehung und Verwandlung. Und so beginnt ja die Entrückung, liebe Geschwister. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Was wird das für ein Triumph sein? Was wird das für eine Schlappe für den Teufel und den Tod sein, wenn er die Leiber der Gläubigen herausgeben muss. Ja, liebe Geschwister, Das war also der erste Punkt, die Einheit des Glaubens. Noch ganz kurz, unser Herr sagt ja, er hat die Exousia, die Vollmacht, seine Seele zu lassen und sie wiederzunehmen. So lesen wir es in Johannes 10, 18, wie er das bezeugt. Ich verstehe die Schrift so, dass er diese Vollmacht nicht gebrauchte, sondern er wartete, bis der Vater ihn aus dem Tode auferweckt hat. Also das ist für mich die markanteste Situation, wo wir diesen Glauben des Sohnes zum Vater erkennen dürfen. Er wird mich aus dem tiefsten Scheol herausholen, meine Seele und auch meinen Leib nicht der Verwesung, dass mein Leib nicht die Verwesung sieht. Das zweite Stück, liebe Geschwister, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Für Erkenntnis finden wir hier das Wort Epignosis. Kommt vor allem, habe ich bei Adolf Heller gelesen, vor allem beim Apostel Paulus vor. Ja, wie wird dieses Wort erklärt? Schirlitz Eger erklärt diesen Begriff als das vollständige Erkennen. In der Companion Bible finden wir eine Erklärung im Sinne von tieferem, völligem Erkennen, das ich durch Umgang mit jemandem bzw. etwas erlange. Und unser Johannes hat eine Karte geschrieben, liebesmäßiges Einswerden zwecks Zeugung und Mehrung göttlichen Lebens. So in etwa, ja, die Bedeutung dieses Wortes Epignosis. Und das finden wir eben hier, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir erkennen also, dass wenn die Schrift diesen Begriff verwendet, es um viel mehr als um ein bloßes Wissen oder Verstehen geht, das ich als außenstehender Betrachter bekomme, sondern, liebe Geschwister, es geht um ein Hineingenommenwerden, um ein Einsgemachtwerden, dass daraus aus Wissen ein wesensmäßiges Einswerden ja erfolgt. Wenn wir hier also in Epheser 4, 13 dieses Wachstumsziel, die Erkenntnis des Sohnes Gottes lesen, dann verstehen wir, dass es darum geht, dass ich wesensmäßig eins werde mit meinem Herrn Jesus Christus, mich existenziell hineinnehmen lasse in eine tiefe, verborgene, vertraute Lebens- und Wesensgemeinschaft mit ihm. Wie komme ich dahin zu dieser Erkenntnis des Sohnes Gottes? Ja, wie begann es beim Paulus? Das Erste, was er gefragt hat damals vor Damaskus, wer bist du, Herr? Das war die erste Frage, die er gestellt hat. Er wollte wissen, wer der ist, der ihm begegnete. Und so ist es doch bei uns allen gewesen, die wir gläubig werden durften. Wer bist du, Herr? Wir wollen den Herrn Jesus kennenlernen. Das Wort hat uns getroffen. Wir wollen ihn kennenlernen. Das ist der erste Schritt. Und liebe Geschwister, jetzt kommt aber eine nächste Stufe, so möchte ich es mal formulieren, möchte dazu Philipper 3, Vers 10 lesen, weil da sehen wir, wie wir aus diesem Kennen zu einem Erkennen kommen dürfen. Dort heißt es, Philipper 3, Vers 10, um ihn zu erkennen, da finden wir jetzt noch nicht Epignosis, sondern da finden wir das Wort, das Verb Ginosko, um ihn zu erkennen. So, und jetzt kommt ein Und, liebe Geschwister. Und ich verstehe es so, jetzt geht es in eine tiefere Ebene, die Paulus hier uns nennt. Jetzt geht es in die Epignosis hinein, um ihn zu erkennen. Und jetzt kommt's. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Ausauferstehung aus den Toten. Wir erkennen, hier zeigt uns die Schrift durch Paulus eine weitere Stufe. Nämlich, dass nicht die Gnosis meines Herrn unsere Bestimmung ist, mit der beginnt es natürlich, die kommt immer dazu, ganz klar, sondern die Epignosis. Und das bedeutet, dass wir es vorhin, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich werde immer mehr eins mit meinem Herrn. Ich musste jetzt an den Hiob denken, was sagt er zum Schluss? Ich habe von dir vernommen. Aber von was? Vom Hörensagen. Ja? Aber nun hat mein Auge dich gesehen. So in der Art und Weise. Ja? Also, wir sehen, es geht von einem Äußeren hinein ins Innere. Ein Zitat noch von Adolf Heller zur Gnosis, Epignosis. Die Gnosis ist bloßes Begreifen und Einsehen. Die Epignosis aber ist ein geistgewirktes Verstehen göttlicher Wahrheiten, ein Eingehen in göttliche Lebens- und Liebesbeziehungen. Und liebe Geschwister, wie kommen wir dahin? Wir haben es gelesen. Kraft seiner Auferstehung und Gemeinschaft seiner Leiden gehören untrennbar zusammen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden haben sicherlich, so verstehe ich, zwei Ebenen. Einmal, damit wir vom eigenen Wesen loskommen, damit wir bereit werden, den Weg dem Lamme nachzugehen, dass wir selbst umgestaltet werden in das Bild Jesu. Und dann natürlich auch die Gemeinschaft seiner Leiden, dass wir fähig werden für unseren Dienstauftrag, liebe Geschwister. Das sind die zwei Ebenen. Also wir erkennen, dieses tiefere Einswerden mit dem Herrn geht nur über diesen Weg. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das muss ich existenziell erleben. Ja, Paulus betet in Epheser 3, 16 und 17, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne oder eure Herzen völlig, ganz und gar bewohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ein ganz einfaches Beispiel, wo wir es sehen, ja, es sind alle sehr liebe, nette Leute hier beieinander. Aber wenn wir jetzt mal 14 Tage ein Zimmer miteinander teilen müssten, oh, da würden wir uns noch ganz anders kennenlernen, liebe Geschwister. Aber so sehen wir Gnosis, Epignosis, das eins gemacht werden mit unserem Herrn. Und dass unser Herr eben, ja, uns ganz, unsere Herzen ganz und gar bewohnen darf, liebe Geschwister, wir ihm die Verfügungsgewalt, die Gestaltungshoheit über alle Zimmer unseres Lebenshauses anvertrauen, ihm täglich neu die Schlüssel geben, so kommen wir ja doch in die Epignosis hinein. Wir sind von unserer Stellung her schon völlig eins gemacht mit ihm. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Wir haben es betont. Ja, wir sind mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht. Wir dürfen jetzt schon mitsitzen mit ihm zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Und jetzt gilt es, dass das wirksam wird. Wir hineingenommen werden in diese Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn. Ja, Paulus ringt um diese Epignosis. Da sehen wir das an seinen Gebeten. Ich möchte Epheser 1, 17 nennen. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Auch hier dieses Wort Epignosis. Wir finden also im Epheserbrief die Erkenntnis, die Epignosis seiner selbst, des Vaters, und dann jetzt in Epheser 4, die Erkenntnis, die Epignosis des Sohnes Gottes. Noch abschließend zu diesem Punkt, Kolosser 1, 9 und 10, auch hier das Wort Epignosis. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir erkennen, ohne die Erkenntnis seines Willens gibt es keinen würdigen Wandel. Manche sagen, ja, ach, das ist nicht so wichtig mit den ganzen Lehrthemen, wir müssen mehr das Praktische betonen. Ja, das wäre, wie wenn einer sagen tät, oh, wir bauen jetzt ein Haus, lass doch den Plan weg, jetzt fangen wir einfach mal an. Wir fangen jetzt mal an, die Fundamente zu graben. Nein, so geht das nicht, liebe Geschwister. Wir brauchen, damit wir überhaupt zielklar, würdig laufen können, brauchen wir die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis seines Willens. Wir kommen zum dritten Wachstumsziel, der erwachsene Mann. Für erwachsen finden wir hier das Adjektiv Telaios. Wir kennen dieses Wort Telos. Und so könnten wir auch übersetzen, der zur Zielvollendung gekommene Mann. Wer ist der erwachsene Mann, liebe Geschwister? Der erwachsene Mann ist der Christus bestehend aus Haupt und Gliedern. Und wenn wir hier diese Formulierung lesen, dann erkennen wir wieder, die organische Verbundenheit, die einzigartig ist und die es vorher in der Heilsgeschichte noch gar nie gab. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Sie steht nicht neben unserem Herrn Jesus. Sie ist auch nicht das Gegenüber unseres Herrn Jesus. Wir sind freilich, können wir uns bezeichnen, als Nachfolger und Jünger Jesu, ganz klar. Doch die Gemeinde, die Glieder am Leibe des Christus, sie sind weit, weit mehr, liebe Geschwister. Wir sind Teil seiner selbst, der erwachsene Mann. Wunderbar. Das ist eben die Sonderbotschaft, die Paulus zu verkündigen hatte, die keinem anderen Apostel direkt von dem erhöhten Christus geoffenbart wurde, sondern allein ihm. Deren Diener, dieser Gemeindediener, bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes. So bezeugt er es in Kolosser 1, 25. Was war bisher vom Alten Testament und den Evangelien bis hinein in die Apostelgeschichte geoffenbart? Es gibt einen Heilsträger, eine Heilskörperschaft. Und das ist eben das Volk Israel, das Zwölfstämmevolk. Und dieses Zwölfstämmevolk, liebe Geschwister, wird durch die ganze Schrift hindurch weiblich bezeichnet. Israel ist durch das Gesetz vom Sinai in einen Ehebund mit Yahweh getreten. Doch wir wissen, es wurde zur Hure, zur Ehebrecherin und dann auch zur Witwe. Und dieser erste Bund, so möchte ich es mal sagen, wo fand er juristisch seinen Abschluss, liebe Geschwister? Dort am Kreuz auf Golgatha. So lesen wir das in Römer 7. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, liebe Geschwister. Und wie geht's dann weiter? Um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Wir dürfen diesen Vers in zwei Ebenen verstehen. Einmal natürlich auf der Ebene der Leibesgemeinde. Die aus Israel, die die Berufung zur Gliedschaft am Leibe des Christus haben, die werden in dem Sinne Eigentum des aus den Toten auferweckten Jesus Christus, dass sie eingegliedert werden in seinen Leib. Und das Volksganze Israels, liebe Geschwister, das Zwölfstämmevolk, sie werden wann? Des anderen, nämlich des aus den Toten Auferweckten, dann, wenn sie ihre nationale Wiedergeburt erleben. Dann, wenn der Herr Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit mit uns, den Seinen, dann, ja, findet die Hochzeit statt, liebe Geschwister. Und wie lesen wir es in Jeremia 31, 22b? Denn Yahweh hat ein Neues geschaffen auf der Erde, das Weib wird den Mann umgeben. Liebe Geschwister, das ist der neue Bund und der hat einen wunderbaren Anbruch erlebt, damals an Pfingsten. Da tritt diese Brautgemeinde in wunderbarer Art und Weise in Erscheinung, aber wir wissen, diese Linie lief aus und es kam der Einschub des Geheimnisses und wenn die Gemeinde weg ist, dann wird diese Brautgemeinde wieder in Erscheinung treten. Denken wir an die zwei Zeugen. Denken wir an die 144.000, die diesen Dienst tun werden. Ja, und was lesen wir im Epheserbrief? Die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und dann heißt es da in Epheser 1, 23, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Der Mann, der Ehemann des Zwölfstämmevolkes Israel ist also nicht unser Herr Jesus Christus allein, sondern der vervollständigte Christus. Christus das Haupt mit uns den Gliedern seines Leibes. Was ist das für eine Bestimmung, die wir haben dürfen, liebe Geschwister? Wenn wir nur ganz wenig davon erfasst haben, ist das der größte Motor für die Hingabe und die Heiligung. Und so sehen wir, der erwachsene Mann ist Christus das Haupt mit uns, den Gliedern seines Leibes. Römer 8, 29, denn welche er, nämlich Gott der Vater, zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist unsere Bestimmung, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Heute schon. Nach 1. Korinther 6, 17 dürfen wir ein Geist mit dem Herrn sein. Und jetzt gilt es, dass unsere Seele, die heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt ist, hin und her geworfen, dass sie unter die Herrschaft des Geistes kommt Und wir wissen, liebe Geschwister, das Letzte, dass wir völlig ihm gleich sind, ist die Umgestaltung, die Metamorphose, die Verwandlung unseres Leibes, dass unser Leib gleich wird, ja, seinem Leibe der Herrlichkeit. So lesen wir es ja in Philipper 3, 20 und 21 und in 1. Korinther 15 darf Paulus sagen, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, liebe Geschwister, das ist also der erwachsene Mann. Erwachsen sein bedeutet, handlungsfähig zu sein. Haben wir heute ein wunderbares Beispiel. Ein junger Mann wird 18, jetzt ist er erwachsen, jetzt ist er handlungsfähig. Und liebe Geschwister, ja, so, wenn der erwachsene Mann fertig wird und fertig ist, dann geht es weiter in der gewaltigen Heilsgeschichte. Wir kommen zum letzten Punkt, das Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das vierte Stück. Wir finden in unserem Vers dieses Wortlein Eis im Griechischen, das ja die Bedeutung von hinein besitzt. Das heißt, wir könnten auch übersetzen, bis wir hingelangen, hinein in den erwachsenen Mann, hinein in das Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Wir erkennen auch hier wiederum die organische Verbundenheit zwischen Haupt und Gliedern, dass die Gemeinde als Leib des Christus und unser Haupt Christus Jesus niemals losgelöst voneinander betrachtet werden können. Wir haben Epheser 1, 23 genannt, wo wir gelesen haben, die Gemeinde ist die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Und so finden wir dieses Wort Pleroma auch hier wieder, das Maß des vollen Wuchses, der Vervollständigung des Christus. Wer nur kann in dieses Maß hineinwachsen? Nur der, der in Christus bereits zur Fülle gebracht ist. Der kann in dieses Maß des vollen Wuchses hineinwachsen. Und wann ist das Maß des vollen Wuchses des Christus erreicht? Liebe Geschwister, wir erinnern uns, was wir zu Beginn gesagt haben. Wenn alle Glieder eingerenkt sind, wenn alle Glieder ihren Platz am Leib des Christus einnehmen durften, dafür passend gemacht wurden, und ja, dann ist eben dieses Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus vorhanden. Das Wort, welches wir hier für Wuchs finden, bezeichnet nach Adolf Heller auch die volle männliche Reife und das dienstfähige Alter. Hier sehen wir, es geht jetzt hier also um den Dienstauftrag. Weiter war es auch eine Benennung für die waffenfähige Mannschaft oder den Kern des Heeres. Also wir erkennen, wenn die Gemeinde das Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus erreicht haben wird, dann ist der Christus zu seiner Fülle gebracht. Und dann kann das ganz gewaltige Programm der Neuschöpfung des ganzen Alls beginnen, dass das ganze All heimgebracht wird ins Vaterhaus. Paulus nennt ja den ersten Adam und den letzten Adam. Jetzt ist der letzte Adam fertig. Ich zögere ein bisschen. Es kommt auch noch Israel als der weibliche Teil dazu, nach der Hochzeit des Lammes. Auf jeden Fall, wenn der letzte Adam fertig ist, und da ist das erste eben Haupt und Glieder, dann beginnt dieses gewaltige Werk des Dienstes. Wie wir es in Epheser 4, Vers 12 lesen, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das wäre jetzt nochmal eine ganze neue Stunde wert, das Werk des Dienstes. Es ist letztendlich, liebe Geschwister, die Lebendigmachung des ganzen Alls. Das ist das Werk des Dienstes. Angesichts dieser gewaltigen Bestimmung, liebe Geschwister, lasst uns völlig dem Herrn zur Verfügung stellen. Lasst uns je länger, je mehr den Tag unseres Herrn Jesus herbeisehnen. Denn dann, wenn wir dann vor seiner Richterbühne erscheinen und er alles wegnimmt, was nicht zu ihm passt, dann, wie lesen wir es im Epheserbrief, ohne Flecken und Runzel wird er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellen und dann auch uns dem Vater zeigen und präsentieren. Ja, so wollen wir den Tag unseres Herrn Jesus herbeisehen, wenn er kommt, um sich in der Entrückung mit seiner Leibesgemeinde zu vereinen. Amen. Amen. Wir beten noch miteinander. Und dafür wollen wir dir immer wieder neu danken, geliebter himmlischer Vater, dass du uns so ganz eins gemacht hast mit deinem Sohn. Ja, das ist so gewaltig, ja, dass wir mit dir gestorben sind, Herr Jesus, mit dir begraben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht sind, sogar schon mitsitzen dürfen. Und jetzt zeigst du uns in deinem Wort, dass es da aber nicht nur um eine äußere Faszination geht, sondern dass wir hineingenommen werden in die Erkenntnis deines Sohnes, deiner selbst, Herr Jesus. Dass wir wirklich eins gemacht werden mit dir durch das Erleben der Kraft deiner Auferstehung, durch das Erleben der Gemeinschaft deiner Leiden. Ja, schenke es, dass wir da Stille halten, dass wir ein Ja dazu haben, dass wir dir jeden Tag neu die Schlüssel unseres Lebenshauses abgeben und du in uns ja zur Ausgestaltung kommst, du wirklich das Sagen hast, dass so wie du, lieber Herr Jesus, Ja, Vater, sagst, dass wir so auch Ja zu dir sagen, zu deinen Wegen, ja, lieber Herr, wir wollen wirklich ganz den Weg gehen, den du uns weist, wir wollen uns wirklich ganz eins machen lassen mit dir. Und hab Dank, dass das Herrlichste, das Größte ist, was wir erleben dürfen, diese Lebensgemeinschaft mit dir, dem Auferstandenen, der den Tod überwunden hat, der der Fürst des Lebens ist, der alles und alle aus dem Tode herauslösen wird und heimbringen wird ins Vaterhaus. Ja, wir danken dir für diese frohe Botschaft, ja, die wir in deinem Wort lesen dürfen, für diesen Aufruf des Paulus, lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe und in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Ja, Herr Jesu, das wollen wir tun und deinen bald kommenden Tag erwarten. Amen. Amen.